Der Verteidiger hat angeboten, dass er sich vorstellen könnte, um sich mit ihnen wieder zu treffen.
Aber nicht ohne und vielleicht nicht allein.
Können Sie sich da generell vorstellen, auch jetzt in Begleitung von uns?
Einfach sage ich ja nur mit Begleitung, sonst springen aus Versehen um.
Wir haben den Raum bis um 4:30 Uhr.
Ach, okay.
Also, das heisst theoretisch, aber wir können vorher aufhören. Es ist einfach nicht länger als das.
Ja.
Aber der glaube ich jetzt auch nicht. Eben, gell? Ja.
Im schlimmsten Fall müssen wir halt noch einen zweiten Termin machen.
Ja, aber...
Wenn jetzt nicht alles geklärt wird, aber...
Charlotte und ich sitzen mit dem Sascha Weda in einem gemieteten Atelier in Winterthur. Es gibt Guetzli und Tee. Vor einem grossen Fenster läuft eine Kita-Gruppe vorbei. Von außen sieht es wahrscheinlich ganz normal aus.
Für Sascha Weda ist dieser Moment aber ganz besonders. Seit mehr als 30 Jahren sucht er nach Antworten. Er will verstehen, warum niemand für den Mord an seiner Mutter verurteilt wurde. Und heute trifft er zum ersten Mal auf eine Person, die ihm das erklären kann. Die in seinen Augen sogar mit dafür verantwortlich ist. Sascha Weda sagt uns, er trifft seinen Todfeind.
Hallo, Eva.
Grüezi.
Ich
hätte
gerne
Platz, es gibt Guetzli.
Ja, extra. Ja. Selber gemacht, nicht selber gekauft.
Sie können gerne auf dem Sofa sitzen.
Und wer denn nicht, ne?
Sie, nicht ich.
Ja, ich habe sie gemacht.
Also, das habe ich nicht selber gemacht, aber
Guetzli auch nicht gemacht.
Den Mann, der gerade in den Raum gekommen ist, kennen wir schon von der letzten Folge. Elegant angekleidet, ein Hut, den er beim Absitzen vor sich auf den Boden legt.
Es ist Humbert Endres, der Verteidiger vom tatverdächtigen Mike A.
Nehmen Sie noch Kaffee oder so? Aber das Wasser kennst du.
Wasser ist super.
Aber Kaffee hat schon, aber ich habe jetzt vorher da einen bekommen. Hat schon eins so gesehen im Eingang.
So.
Genau. Die Jacke könnte
oder so auch. Oder am Boden. Unkompliziert.
Ja, mega toll, dass Sie kommen,
die
beiden.
Ja.
Er wirkt nervös. Auch für uns ist das Treffen speziell. Wir haben die beiden hier zusammengebracht und zum ersten Mal stehen sie sich gegenüber.
In den letzten 4 Folgen haben wir von Sascha Weda erzählt. Wir haben versucht, den Mord an seiner Mutter, Silke Wienrich, aufzurollen. Und wir haben uns angeschaut, wie es mit dem Hauptverdächtigen weitergegangen ist.
Wir haben uns gefragt, was schiefgelaufen ist, in den Ermittlungen und in Sascha Wedas im Leben.
Wir haben mit Ermittlern und Anwälten gesprochen. Einer von ihnen hat uns einen überraschenden Vorschlag gemacht. Ob es etwas helfen würde, wenn er Sascha Weda einmal trifft?
Der Sascha Weda sagt sofort zu. Unter einer Bedingung.
Nur mit Begleitung. Sie springen aus Versehen um und das wäre nicht mehr.
Das wäre nicht so gut.
In dieser Folge begegnet sie sich zum ersten Mal. Auf der einen Seite der Sascha Weda, der als kleiner Bub seine Mutter durch einen brutalen Mord verloren hat. Und auf der anderen Seite der Humbert Endres, der dazu beigetragen hat, dass der Hauptverdächtige für diesen Mord freigesprochen worden ist.
Ihr hört Overkill, ein Mord und seine Opfer. Eine 5-teilige Podcast-Serie, produziert von Elephant Stories, erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theile.
Und ich bin Fiona Lusti. Folge 5. Todfeind.
Welche Erwartungen haben Sie beide?
Das haben wir auch unter. Also, ich habe gehört, Sie würden gerne mit irgendjemandem reden.
Ja.
Da sitzen Sie sich nun also gegenüber, an einem neutralen Ort.
In einem Wohnhaus in Winterthur, in einem kleinen, freundlichen Atelier.
Und um Sie herum leuchten die Weihnachtslichter.
Ja, aber ich habe jetzt in dem Sinne nicht Fragen aufgeschrieben oder so.
Ja,
aber es gibt eigentlich eh nur 2, 3. Eben, logischerweise, wie kann man so einen Mensch vertreten? Wie viel hat er insgesamt zwischen 1989 und 2010 gemacht? Oder also wie viele Frauen vergewaltigt oder tötet, was auch immer. Ja.
Der Humbert Endres kommt gar nicht zu Wort. Der Sascha Weda lässt ihn nicht. Und trotzdem ist der Anwalt sehr präsent, ruhig. Sogar fast ein bisschen lässig sitzt er da.
Und eben, was sind eigentlich Probleme gewesen? Ich habe ja immer nur gelesen, dass irgendwie Einerseits haben sie Verfahrensfehler gemacht und andererseits hätten sie es nicht 100% können beweisen. Und eben, da fehlt es mir dann ein bisschen mit 100% beweisen, also von wegen eben Polizei.
Und ich habe gesagt,
sie sind bis jetzt anscheinend die Einzige. Und dann habe ich auch gefunden, ja, wieso soll ich eigentlich die einzige Chance, die ich noch habe, um ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, einfach Nein sagen.
Wir haben Sascha Weder oft wütend erlebt. Das ist er hier nicht, aber angespannt. Es geht ihm nah. Und er hat viel zu sagen. Alles muss raus.
Ja, aber das, eben wie gesagt, das habe ich jetzt gerade vorher gesagt, das macht sie ein Stück weit wieder sympathisch, ja, oder menschlich, ja.
Es sind starke Gespräche. Eins, das chaotisch und manchmal fast schon lustig ist.
Wieso soll nicht jeder überhaupt wissen, was mit Mami passiert? Also, eben so, so best! Wenn man schon ins Gesicht anpisst, ist, dann verkauft man wenigstens als warmer Regen. Nein, wirklich. Ey.
Und doch, es gibt auch ernste Momente.
Aber wenn der andere Punkt eben mit so üblen Straftätern, wo es eigentlich klar ist, dass sie es gemacht haben, wie kann man die nur verteidigen? Ja. Mhm.
Also, wollen Sie von mir da eine theoretische Antwort oder eine praktische?
Nein, eigentlich schon lieber eine praktische, bezogen auf meinen Fall natürlich, als jetzt einfach irgendeine dumme 0815-Floskel.
Also keine dummen 0815-Floskel. Aber was ist Anfang der 1990er Jahre in dem Prozess um den Mord an seiner Mutter wirklich passiert? Damals war Sascha Weder zu jung, um im Gerichtssaal zu sitzen.
Es war ja damals das Kriminalgericht. Das war das höchste Strafgericht im Thurgau. Und das Geständnis, so wie aber jetzt rede ich wirklich aus meiner Erinnerung, das Geständnis ist überhaupt nicht detailliert gewesen, oder, ja. Sondern einfach, ja, dann bin ich es halt gewesen.
Ja, aber ja.
Und das nützt nicht viel.
Ja.
Und dann, habe ich das Gefühl, ist ein relativ blöder Indizienprozess gewesen, dass man einfach versucht hat, jede Minute von dieser Nacht noch zu konstruieren, noch zu schreiben, zu erfassen. Und dort ist man dann relativ schnell aber auch gescheitert.
Völlig dämliche Begründung irgendwo drüber, oder?
Ja, aber trotzdem möchte ich so ein bisschen Verständnis bitten für die Situation, in der das Gericht ist. Also das Gericht hat ja von allen drei Sachverhalte gewusst, oder? Mhm. Und hat dann meiner Meinung nach schon zu Recht den Grundsatz angewendet, dass der Staat die Schuld beweisen muss, nicht der Täter seine Unschuld.
Ja.
Also der ist ganz wichtig, ohne das könnte
man... Aber das ist die Unschuldsvermutung, ja.
Ja, und ohne die könnte man nicht leben.
Oder in dubio pro reo, ja, ich weiss. Würde ich nie, sowas würde ich nie verstehen, will ich auch nie verstehen. Oder wenn ich es verstanden, vom Verstand her, mein Herz wird nie dahinter
stehen. Da haben sie auch alles Recht dazu. Es ist ihre Mutter und sie.
Ja, und die lebt nicht mehr, weil der Staat nicht richtig reagiert hat.
Charlotte und ich sitzen nebenan und hören zu. Und ich zumindest bin oft überrascht, dass sich das Sascha wieder so überzeugen lässt.
Ich glaube, es geht ihm auch gar nicht darum, ganz genau zu verstehen, wer damals im Prozess was gesagt hat. Er will, dass ihm jemand zuhört.
Aber dann sind sie ja in dem Sinne richtig. Abgesehen davon, dass sie die Einzigen sind, die überhaupt hat, bis jetzt zumindest. Sie haben ja gesagt, vielleicht gibt es noch mal irgendetwas, aber bis jetzt sind sie die Einzigen, die überhaupt hat, wollen darüber reden. Ich bin noch einmal...
Ich habe sie ja damals nicht gekannt und habe erst jetzt durch die Gespräche erfahren von ihrem Schicksal. Mhm. Aber das, also so etwas ist mir überhaupt nicht gleich.
Auch wenn sie quasi der Todfeind sind, muss ich sagen, nein, eben, ist nicht kein Feind. Er hat einfach nur seinen Job gemacht, aber sieht es auch... Eben, sind mir ein paar Sachen auch schon zugestimmt, oder?
Ja.
Das tut mir natürlich auch gut, ja.
Es ist ja eigentlich ein schöner Moment. Der Todfeind ist vielleicht gar kein Feind.
Und dann kann sich also auch immer noch vieles ändern. Selbst die Wut, die Sascha Weder schon so lange mit sich trägt.
Und wie gehen Sie gegen das Muster an?
Ja, wie willst du gegen so eine Sache? Da bist du schon machtlos.
Nein, ich habe jetzt eben nicht das Gefühl. Wenn ich sie so höre, habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie machtlos sind. Sondern Sie überlegen ja, sie reflektieren, sie probieren, sie suchen das Gespräch.
Ja, aber kann ja eben so sein, da kann ich aber nichts ändern.
Wir haben auch seine Cousine, Sarah Wienrich, gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass das Treffen mit dem Humbert Entriss Sascha wird helfen.
Vielleicht hilft es oder ist ein Baustein dazu. Ich glaube mittlerweile leider nicht mehr dran. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Sie klingt da so desillusioniert, als ob sie die Hoffnung wirklich schon 1000 Mal hatte und jedes Mal enttäuscht worden ist. Sascha Weder hat die Hoffnung immer noch, dass unser Podcast etwas für ihn verändert. Dass jemand anruft und ihm eine Wohnung anbietet, zum Beispiel.
Aber wenn er sich halt auch mega fest wünscht, ist, dass er einfach an einen Punkt kommt, wo alle Wut in ihm zusammenbricht. Da hat er uns erzählt, wo wir mit ihm auf der Redaktion beim Beobachter gewesen sind.
Wie gesagt, ich kann eigentlich nie, ich bin immer eigentlich allein mit meiner Trauer und deswegen irgendwie, soll ich sagen, ich bin gar nicht traurig gewesen, respektive gerade wenn ich würde anfangen zu heulen. Ich wüsste nicht mehr, wie ich würde aufhören, respektive eben von Polizisten oder von dieser Nonne, wäre ich eigentlich gerne einmal einfach richtig zusammengebrochen.
Sind Sie nie? Nein. Haben Sie nie?
Nein, eben darum, ich hätte, darum ist auch eine blöde Begründung in dem Sinn, aber darum wäre auch ein weiterer Grund gewesen, wieso ich gerne Fotos gesehen hat.
Ja.
Weil ich dann eigentlich gehofft hätte, dass ich dann
ja
wirklich Heulkrampf überkomme und vielleicht kotze und alles muss.
Dass es rausgeht.
Die Tatortfotos sind für ihn so wichtig. Und obwohl sie seine Mutter zeigen, hat er sie noch nie gesehen. Wir haben versucht herauszufinden, wie er an diese Bilder kommen könnte. Der beste Tipp, den wir bekommen haben, ist ein weiteres Gesuch bei der Opferhilfe.
Der Sascha Weder hat uns alles gezeigt, was er hat. Die Akten zum Mord seiner Mutter, genauso wie seine privaten Familienfotos oder die Verfahren, die gegen ihn selber geführt worden sind.
Und alles, was er sonst so besitzt, seine Terminators, seine DVDs. Und das macht er natürlich auch, weil er sich etwas davon verspricht.
Dass viele auch dann ein Buch schreiben und einfach halt den Auszug aus dem Buch quasi bei euch erscheint.
Oder es gibt zuerst
bei euch Teil von der Geschichte und nachher bringt es ein Buch raus. Aber bei eurer Geschichte wird dann schon eingewiesen, es gibt ein Buch, oder?
Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch gar nicht.
Nein, aber ich sage nur, was mein Ziel ist. Auch.
Die Aufnahmen sind von unserem allerersten Besuch bei ihm. Wir sind noch nicht mal 5 Minuten da. Zu dem Zeitpunkt ist nicht klar, ob wir überhaupt einen Artikel schreiben können. Und er redet schon von einem Buch.
Und diese Erwartungen, es war immer klar, dass wir die nicht alle erfüllen können. Bei unserem nächsten Treffen habe ich versucht, das anzusprechen.
Also das, was wir Ihnen einfach versprechen können im Moment, ist, dass wir den Artikel machen und dass wir versuchen, den Podcast zu machen. Aber mit dem Buch, da wollte ich einfach noch mal so ein bisschen von den Erwartungen her sagen, das kann ich Ihnen nicht versprechen, dass das dazu kommt und auch nicht, dass wir da irgendwie dafür sorgen können, dass jemand das publiziert, das wissen wir nicht. Das kann, also ich
habe ja andere, wie gesagt, ich könnte ja schwören, dass ich selber auch schon bei euch sehe, dass andere, die auch diese Sachen gebracht haben, selber auch ein Buch rausgebracht haben.
Natürlich. Ich sage dir auch nicht, dass das nicht passieren kann,
ja.
Aber ich sage Ihnen einfach, dass wir das nicht versprechen können, dass das passiert. Und dass ich einfach sozusagen nicht will, dass Sie dann total enttäuscht sind oder denken, wir haben doch das Buch abgemacht.
Ende 2024 ist der Artikel im Beobachter erschienen. Der Sascha Weder erzählt seine Geschichte und steht mit seinem richtigen Namen an. So wie auch in dem Podcast. Und das ist eher ungewöhnlich. Meistens wollen Menschen, die ein schweres Schicksal teilen, anonym bleiben.
Bevor der Text veröffentlicht wurde, hat Sascha Weder alle seine Zitate gelesen und gesagt, welche für ihn okay sind.
Würde Sie einfach mal den Text stellen?
Aha, ja.
Es sind jetzt einfach die Teile vom Text. Das ist natürlich nicht der ganze Text.
Eben, dass ich allein im 2045 Delikt habe ich gar nicht gewusst, aber ist geil. Interessiert mich ehrlich, kann man am Arsch vorbei. Aber eben, den finde ich geil, 2545 Delikte, der ist cool. Habt ihr noch mehr, was noch weiter in mir, 2007, 2018, wie viel ich dort verzeigt wurde,
bin ich mal interessant.
Ja, ja, ob
sie, also, ich glaube, es ist schon vor allem selbst.
Es ist sehr viel 2,5.
Ja, ja, oder
das selbst ist es. Das war eben dort die Phase, wo ich ein bisschen Einbrüche gemacht habe.
Er hat ein paar Anmerkungen, aber ist sonst einigermaßen zufrieden. Das ändert sich, nachdem der Artikel erschienen ist.
Ja, hallo.
Hallo Herr Weder, Charlotte Theile und Fiona Lustin. Grüezi, hallo.
Herr Weder.
Hallo, hallo.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Ja, gut. Hat's das Ding bekommen von euch, mal 5, ja.
Oh, super.
Super.
Ja.
Und?
Ja, also gewisse Stellen im Text hat schon, die ich ein bisschen komisch finde.
Okay, welche?
Ja, ich habe noch nicht alle angestrichen. Ich muss mal schauen, ich habe noch nicht alle angestrichen. Gut, sind, ja, ich habe noch nicht alles durchgelesen, es sind ja nur 2 Seiten am Anfang. Aber
Der Sascha Weder findet, wir haben viel wichtige Sachen ausgelassen. Trotzdem bleiben wir im Kontakt und ein paar Wochen später wird der Artikel nachgedruckt in der Thurgauer Zeitung und anderen Lokalzeitungen. Sascha Weder sieht diese Artikel auch und freut sich sehr.
Wir machen mit dem ab, dass Erinnerungen, die ihm wichtig sind und im Artikel keinen Platz hatten, dafür können im Podcast vorkommen.
Zum Beispiel das Mobbing, von dem er uns erzählt hat.
Genau.
Zurück in die Weihnachtszeit, ins Atelier in Winterthur. Das Gespräch zwischen Humbert Entres und Sascha Weder wird doch hitziger.
Sonst hätte er wahrscheinlich 14 Mal auf meine Mutter eingestochen, was ja nicht nur einfach töten ist. Das ist massiver Overkill, wie man dem sagt.
Ja, dort ist für mich vor allem, wo ich die Akte gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, es sei jemand, der von einer ungeheuren Wut erfüllt war.
Was jetzt mir?
Nein, nicht mir. Ich weiß nicht, was es war.
Aha, eben, weil es ja nicht klar ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Für mich war es sehr.
Eben, ich weiß es nicht. Ja. Aber Sie haben das Recht, um es so anzunehmen. Aber eben die Wut, die habe ich, also das darf ich glaube sagen, ohne jetzt mein Arbeitsgeheimnis zu verletzen, aber die Wut habe ich bei ihm nie irgendwie gespürt. Die Wut.
Und, aha. Und der, wo. Und darum haben Sie auch quasi ein bisschen Zweifel, ja?
Da ist jetzt eigentlich ein richtig grosser Moment im Gespräch. Der Humbert Entres erzählt vom Prozess. Er erinnert sich daran, wie der Mike auch auf ihn gewirkt hat. Und das sind sehr intime Einschätzungen, die nur ein Verteidiger kann haben. Und genau solche Einblicke hat sich der Sascha Weder ja erhofft.
Eben, das ist nicht meine Aufgabe, aber das habe ich einfach gemerkt, das ist eine Diskrepanz. Eben wo über 14 oder glaube sogar noch mehr.
Nein, also ich habe gelesen 14.
14, 17, egal, also einfach zu viel, oder?
Eben, das ist nicht nur einmal töten oder einmal zustecken und vielleicht noch ein zweites Mal zum sicher sein, dass er tot ist. 14 Mal zustecken, da bist du absolut im Berserker, im Blutrauschmodus. Und was ich eben selber weiss, weil ich ja Biografien gelesen habe, wo von diesen Killern in Amerika, das muss eigentlich, das ist eigentlich nicht in dem Sinn, einer, der nur eben per Zufall sie an diesem Abend kennengelernt hat und dann so dermassen ausrastet. In der Regel sind so Ausraster so Overkills, nur wenn du eine persönliche Beziehung hast zu dieser Person. Also es muss eigentlich jemand sein aus dem näheren Umfeld, nicht irgendein Wildfremder in der Regel. Das weiss sie selber, ja. Und so gesehen eben mag es vielleicht sein, dass es vielleicht doch nicht war, eben weil du mir jetzt sagst, du hättest die Würde so bei ihm nie gespürt, ja. Und ich denke, das hätte man, würde man eigentlich wahrscheinlich schon, ja.
Es ist nur ein kurzer Satz. Humbert Entres bleibt ganz ruhig, als er das sagt. Er habe Mike A. nie wütend erlebt. Auf Sascha Weder hat das eine große Wirkung. Auf einmal sagt er sogar selbst, dass Mike A. womöglich doch nicht der Täter im Fall Silke Wienrich ist.
Und bei dem Ganzen geht es um den Mord an seiner Mutter. Der Sascha Weder ist seit Jahrzehnten überzeugt, den Schuldigen zu kennen.
Und klar, Mike A. ist 1992 freigesprochen worden. Aber mir fallen die vielen schweren Gewalttaten danach ein. Besonders der Mord am Callgirl, Laderat C., für den er heute noch sitzt. Und ich frage mich, passt das zu einem, der nie wütend war?
Darf ich Sie noch etwas fragen? Sie hat gerade gesagt, er hätte auf Sie nicht wütend gewirkt. Aber Es gibt ja auch der Fall aus dem 2008, wo er 2010 dafür verurteilt wurde, wo ich mich jetzt aus unserem letzten Gespräch mal erinnere, dass sie da jetzt nicht das Gefühl haben, dass er es nicht gemacht hat. Und wenn sie sagen, er wirkt auf sie nicht wütend, aber das ist ja auch eine rechte brutale Tat. Das ist ja nicht eine Tat von, also von der nicht Wut nein, und Gewalt in Sicherheit.
Auslegen, aber nein, also finde ich, den Zusammenhang darf man jetzt nicht herstellen. Da liegen irgendwie 20 Jahre dazwischen. Und ich bin ein Anwalt, aber weiß Gott, kein Psychiater oder ein Ausübertor, wo ein Mensch so einschätzen kann.
Irgendwie kommen wir da nicht weiter. Der Mord an der Sirke Wienrich ist verjährt. Und für den Verbrechen wird nie jemand zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch die Situation von Mike A. wird sich nicht mehr verändern. Er bleibt bis zum Ende von seinem Leben verwahrt.
Was jetzt noch zählt, ist das Leben von Sascha Weder. Kann er sich von dem Fall befreien?
Irgendwann fühlst du dich selber irgendwie als Muttersöhne oder als nimmst du dich selber irgendwie nicht mehr ernst. Wenn du immer erzählst, was du eigentlich machen willst, aber nie etwas machst, dann kann ich mir selber irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen, geschweige denn andere nehmen mich ernst. Und genau deswegen greifen sie mich ja an, will ich ja nie etwas machen.
Oder sie ändern den Blickwinkel.
Entweder du machst, was ich will, oder eben du wirst gerade so angegriffen. Und eben eigentlich zum dem einfach zeigen, hey, du greifst gerade immer dem Moment einen Serienkiller an. Also überleg dir mal, wenn du ein Spike bist, wer wirklich der Gefährliche von einem Spike ist.
Sie sind kein Serienkiller. Sie sind kein Serienkiller.
Von der Biografie, meine ich, sollte ich einer sein. Von dem Scheiß, was ich alles durch Menschen Tolles erlebt habe, wüsste ich einer sein. Nur weil ich es nicht bin, heisst das nicht, dass man mich nicht ernst nehmen soll oder soll nicht ignorieren, oder?
Ja, aber ich glaube, man sollte sie eher wegen ihrem Geist ernst nehmen als wegen körperlicher Attacken.
Aber irgendwann fängst du dich massiv selber an hassen dafür, wenn du immer auf den Deckel überkommst und nie zurückschlägst. Und ich habe eben auch das Gefühl, solange ich nicht zurückschlage, ändert sich die Scheiße auch nicht.
Das glaube ich nicht.
Mal glaube ich eben schon.
Reinschlagen mit dem Wunsch, dass sich alles verändert.
Es ist eigentlich so simpel. Sascha Weder will, dass sich etwas in seinem Leben ändert. Deshalb macht er das alles. Das Gespräch mit Humbert Entriss und die ganze Recherche mit uns. Auf eine komische Art sind sogar seine Drohungen Teil davon.
Wir haben dutzende Gespräche mit ihm geführt, wo er sagt oder schreit, dass jetzt Schluss ist. Fertig. Dass jetzt alles anders wird.
Wenn ich immer attackiert bin und immer nur einstecke, also irgendwann muss ich ja mal austeilen, weil mir, eben, die Polizei hilft mir nicht, wir haben schon nicht ernst genommen. Also habe ich ja nur die Wahl, weil ich das Leben lang auf die Fresse auf den Deckel und mir gefallen lasse, dass mir die Leute auf den Kopf schiessen. Mhm. Oder wehre ich mich endlich einmal. Ich habe euch jetzt informiert, ich habe euch gewarnt, ich habe euch gesagt, was passiert.
Nichts davon passiert. Denn Sascha Weder ist kein Serienkiller. Ganz egal, wie oft er uns sagt, dass er eigentlich einer sein müsste. Und sein Todfeind Humbert Entriss musste sich keine Sekunde vor ihm fürchten.
Und trotzdem gibt es eine Ungewissheit. Wir haben uns ja auch immer wieder mal kurz überlegt, wer, wenn er es doch ernst meint. Vielleicht auch aus Wut, wie sogar die Öffentlichkeit nichts an seiner Situation verändert.
So war es zumindest, nachdem der Artikel im Beobachter erschienen ist. Sascha Weder hatte sich, glaube ich, mehr erhofft, aber es gab nicht viele Rückmeldungen. Nur an einen Leserbrief muss ich noch oft denken. Er kam von dem Brandermittler, der damals Sirke Wienrichs Leiche gefunden hat. Er schreibt:
Es stellt sich für mich nun die Frage, was wäre aus dem doch arg aus dem Ruder gelaufenen Sascha geworden, wenn das Tötungsdelikt nicht passiert wäre?
Was wäre anders gelaufen, wenn der Mike A. 1992 für das Tötungsdelikt an der Sirke Wienrich verurteilt worden wäre?
Schwer zu sagen. Der Staatsanwalt hat damals für alle Taten zusammen, also auch die Vergewaltigungen, die Mike A. zugegeben hat, 10 Jahre Zuchthaus gefordert. Und bei guter Führung, wenn er sich also gut verhalten hätte im Gefängnis, wären daraus vermutlich 6 oder 7 Jahre geworden.
2008, wo er das Callgirl Laderat C in Meerstedt getroffen hat, wäre er auf jeden Fall schon längst wieder draussen gewesen. Über den Fall haben wir in der Episode 3 ausführlich geredet.
Und ob es für Sascha Weder wirklich einen Unterschied gemacht hätte? Seine Mutter hat ihm niemand wieder zurückgebracht. Und die 75.000 Franken Genugtuung, die der Anwalt der Familie damals forderte, auch die hätten ja erstmal eingezahlt und gut angelegt werden müssen, um für ihn wirklich einen Unterschied zu machen.
Und trotzdem macht es die Aufarbeitung von so einer Tat für Opfer wie ihn natürlich besonders schwierig, wenn nie jemand verurteilt worden ist.
Und auch nie jemand eine Entschädigung gezahlt hat.
Generell Mord, finde ich, sollte nicht verjähren. Und aber wenn eine 14 Mal abgeschlachtet wird wie ein Tier und dann noch verbrennt, heute verbrennt wird, also sorry, da gibt es schon irgendwie, finde ich, Maßstäbe, die einfach unverzeihlich sind, die einfach scheißegal. Und eben bei anderen Fällen auch nach 40, 60 Jahren, eben gerade letztens vor 2 Wochen oder so, ist eine 91-jährige Nazi-Grossmutter auch verurteilt worden, zwar nur zu 2,5 Jahren, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr länger macht, oder? Aber eben, dort kann man auch nach 60 Jahren noch jemanden verurteilen. Nur beim Weder heisst es immer, es geht nicht. Bei allen anderen schon, nur beim Weder nicht. Ja, interessanterweise.
Es gibt für traumatisierte Menschen fast nichts, was so wertvoll ist wie die Anerkennung ihres Traumas. Dass jemand sagt, ich glaube dir. Und es ist schlimm, dass das passiert ist. Sascha Weder hat ein schweres Trauma erlebt. Da sind sich alle einig.
Es ist nicht in Ordnung, wie die Erwachsenen nach dem Mord seiner Mutter mit ihm umgegangen sind. Und vielleicht heisst es auch, er hätte Entschädigung verdient.
Das glaube ich auch. Auch wenn es nach all den Jahren juristisch fast unmöglich ist. Aber solange er diese Anerkennung nicht hat, kann er eben auch nicht abschließen.
Da hat uns ja auch seine Cousine, Sarah Wienrich, mal gesagt, dass es sie so frustriert, dass der Sascha immer noch an der Geschichte, an dem Trauma festhängt. Und alles, was in seinem Leben schiefläuft, mit dem begründet.
Das sind traumatische Erfahrungen in seinem Leben. Ja, die weist auch niemand von der Hand. Und gleichzeitig kann man sich nicht über Jahrzehnte hinweg auf das berufen. Und alles, was im Leben schiefläuft, auf die Erfahrung zurückführen und irgendwie Verantwortung für sein komplettes Leben drauf schieben. Ich wünsche es ihm.
Ja.
Ich wünsche es ihm, dass er dann ja, vielleicht doch noch schafft, die Wut dann irgendwann mal loszulassen. Die ihn halt einfach daran hindert, weiterzukommen. Ich glaube mittlerweile leider nicht mehr dran. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen.
Er weiß das ja selber auch, dass in ihm selbst etwas passieren muss, damit sich wirklich etwas ändert.
Aber irgendwie kann er nicht.
Oder eben, dass auch quasi halt auch Familie oder auch Freunde eben gesagt haben, ja, du wirst im Leben nie vorwärts kommen, wenn du immer noch in der Vergangenheit hängen bleibst. Aber das ist nicht nur, dass ich hängen bleibe, sondern es zieht immer noch Kreise aus der Vergangenheit, wo ich gar nichts dafür kann. Also selbst wenn ich es loslasse, es will mich nicht loslassen.
Das war Overkill. Ein Mord und seine Opfer.
5. und letzte Folge: Todfeind.
Eine Produktion von Elephant Stories, erzählt für den Beobachter.
Ich bin Charlotte Theile.
Und ich bin Fiona Lusti. Produktion, Mix und Mastering:
Carlo Ladi.
Beratung, Skript und Dramaturgie:
Franziska Engelhardt.
Musikkomposition:
Henrik Blomfeld.
Koordination beim Beobachter:
Balz Ruchti.
Aktenstimme:
Oliver Fuchs.
Logo und Grafikdesign:
Ann Seger.
Recherche und Skript:
Charlotte Theile und Fiona Lusti.
Danke auch an Christoph Meinen für die Unterstützung beim Skript.
Der Podcast wurde unterstützt vom Netzwerk Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz.
Beobachter, das Magazin für Recht und Gerechtigkeit.